FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Mein Name ist Rüdiger Wolf vom Manuela Kienzel Verlag und wir haben heute eine Lesung von unserem Autor Martin Gehring. Und dabei bleiben wir nach der Sendung Huntress-Tor einfach im Wilden Westen. Martin Gehring hat einen Hühner-Western geschrieben. Interessanterweise ist das Thema wohl so prekär und doch so interessant, dass er letzten Sonntag auf der Buchmesse in Essen den Unknown-Buchpreis verliehen bekommen hat, der immerhin schon mal mit 500 Euro dotiert ist, also kein ganz unbedeutender Preis ist. Martin Gehring, wie kommt man auf die Idee, im 21. Jahrhundert einen Hühnerwestern zu schreiben?
Nee, ich glaube, ich bin auf die Idee gekommen, die Geschichte zu schreiben. Es lag daran, wenn ich telefoniere, kritzel ich nebenher und zeichne ich nebenher. Und während eines Telefonats kam dabei eben ein Huhn raus ein Hahn, mit einem Poncho auf und mit einem Sombrero auf, mit einem Poncho, einer Gesichtsmaske, und das war El Pollo. Und die Geschichte hat sich dann eigentlich sehr schnell und von selbst entwickelt, eigentlich so, dass man sie nur noch aufschreiben musste. So kommt sowas zustande.
Wenn es ganz so einfach ist, dann machen wir es auch ganz schnell. Bekommen wir eine Kostprobe daraus.
Aber bitte. Möchte ich mich für die Einladung bedanken beim Manuela Kienzel Verlag, bei dem Radiosender. Ich möchte die Zuschauer begrüßen und das wollte ich schon immer mal sagen, die Zuhörer daheim an den Geräten. Ich lese auch eben, wie gesagt, aus El Pollo, Entscheidung in der Sierra Chica. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich kann das noch ein kleines bisschen weiter ausführen. Das kam dann eben noch dazu, ein großer Western-Fan, wobei es jetzt unterschiedliche Kategorien von Western gibt. Es gibt zum Beispiel Western im Stil von Karl May. Das war es nicht. Es gibt einen klassischen amerikanischen Western wie 12 Uhr mittags oder Rio Grande. Das war es auch nicht. Es gibt eben noch eine dritte Kategorie Western. Das sind die Western-Filme, die man so ein bisschen despektierlich Spaghetti-Western nennt. Spaghetti-Western sind meistens italienische Filme, wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Django oder Zwei glorreiche Halunken. Die Filme, die werden immer in Spanien gedreht, weil es Gegenden in Spanien gibt, die so aussehen wie, so ein bisschen wie Nevada oder wie New Mexico. Und in so einer Gegend habe ich dieses Buch angesiedelt. Also in so einer Art New Mexico. Das Besondere an dem Buch ist, denke ich, dass es eben einerseits ein Western-Roman mit einer klassischen Western-Roman-Story ist, sprich der Kampf gut gegen böse, und die Bösen, die sind natürlich total übermächtig und die Guten siegen dann aber trotzdem durch Einfallsreichtum und die Hilfe von ihren Freunden. Die Besonderheit dabei ist, dass in diesem Buch keine Menschen mitmachen, sondern, wie man vielleicht schon auch auf dem Titelbild erkennen kann, sind die Hauptdarsteller Hühner. Und weil ja die Menschen im Wilden Westen immer reiten, brauchen sie auch Reittiere. Jetzt sind aber Pferde für Hühner zu groß, deshalb benutzen sie Hasen. Das sind spezielle Hasen, und zwar Klapperhasen. Die heißen Klapperhasen, weil sie die ganze Zeit mit ihren Zähnen klappern. Ich steige jetzt mit dem zweiten Kapitel in die Geschichte ein. Im ersten Kapitel wird der Ort beschrieben und auf die und im Prinzip der Grundstein für die Geschichte gelegt. Es geht los mit dem zweiten Kapitel, der Überfall. Von einem Moment auf den nächsten war es mit der trägen Mittagsruhe in Carrizo vorbei. Die jäh aus ihrer Siesta gerissenen Einwohner stürzten mit Knüppeln, Mistgabeln, Dreschflegeln, brennenden Fackeln, rostigen Säbeln und sogar einigen Bohnenrevolvern in unterschiedlich schlechten bis lebensgefährlichen Erhaltungszuständen bewaffnet aus ihren Hütten und Schattenplätzen. Die alarmierten Hühner fegten in Windeseile auf den Campo, wuselten dort eine Zeit lang orientierungslos durcheinander, um sich schließlich vor der Kirche zu versammeln. Schnatternd und gackernd und so hektisch mit den Flügeln wedelnd, dass Federn in alle Richtungen stoben, diskutierten sie die bedrohliche Situation, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, weshalb der Wachposten überhaupt Alarm geschlagen hatte. Doch dann öffnete sich in all dem Trubel und Durcheinander die Kirchentüre und heraus trat mit würdevollem Schritt Padre Leon, das geistliche Oberhaupt von Carrizo. Der Padre war ein graubraunes Federvieh von Ehrfurcht gebietender Gestalt. Er hatte einen mächtigen purpurroten Kamm auf seinem Haupt, prächtig glänzende Schwanzfedern und einen imposanten scharfen Schnabel zwischen seinen klaren Hühneraugen. Padre Leon trug eine dunkelbraune, wenngleich staubige Soutane aus grob gewirktem Stoff und vor seiner Hühnerbrust baumelte an einer Halskette ein silbernes Ei. Am Bauch wurde das Gewand des Padres von einem breiten Gürtel zusammengehalten, an dem neben einem Holster mit einem schön gearbeiteten Bohnenrevolver ein lederner Beutel mit Ersatzbohnen der blauen Sorte für das Magazin des Revolvers baumelte. So ausgerüstet betrat Padre Leon den Platz. Er hob leicht seine Fittiche und sofort kehrte unter der aufgeregten Einwohnerschaft von Carrizo Ruhe ein. Dann baute er sich vor dem eingeschüchterten Sancho auf, kratzte mit einem Lauf ein wenig auf dem staubigen Boden herum und fragte ihn sodann streng: »Mein Sohn, wie kommst du dazu, zur Mittagsstunde, während jedes ordentliche Huhn seine Siesta hält, hier vor die Kirche zu stürmen und lauthals Alarm zu schreien? Vier Reiter, Padre, vier Reiter, sie kommen in unser Dorf«, japste Sancho, noch ganz außer Atem. »Bist du dir da ganz sicher?«, fragte der Padre. »Meine Augen haben mich noch nie getäuscht, Padre.« »Du hast auch noch nie wirklich etwas gesehen, mein Sohn«, herrschte der Padre den armen Sancho an. »Das stimmt, Padre«, antwortete Sancho kleinlaut. »Trotzdem gut aufgepasst, mein Sohn«, sagte Leon, großmütig, während er seine Soutane zurechtzupfte und sich hier und da ein paar Krümel vom Mittagsmahl abklopfte. »Und jetzt, liebe Gemeinde, wollen wir unseren Besuchern zeigen, wie gastfreundlich wir sind und sie mit gebührendem Respekt in Carrizo willkommen heißen.« Eine ganze Weile passierte nun nichts. Auf dem Campo vor der Kirche war es mucksmäuschenstill geworden. Die einzigen Geräusche waren das sonore Zähneklappern der Klapperhasen an der Tränke und das unaufhörliche Summen der Fliegen. Plötzlich bogen vier Reiter nebeneinander auf die Straße ein. Ein leichtes Raunen ging durch die versammelte Hühnerschar und manch ein entschlossener Hahn schloss seine Flügel fester um die Mistgabel oder den Dreschflegel. Die Küken versteckten sich unter den weit ausladenden Röcken ihrer Mutterglucken und spähten zugleich neugierig hinüber zu den Reitern. Was sie sahen, waren vier abgerissene, schmutzig-braune Galgenvögel von Hähnen, die allesamt staubbedeckt und schlecht rasiert daherkamen. Das Quartett trug schäbige Cowboyhüte, speckige Lederwesten, vielfach geflickte und trotzdem löchrige Hosen und Stiefel mit angelaufenen Sporen. An ihren Gürteln hingen eindrucksvolle Bohnenrevolver und allerlei gefährlich aussehende Hieb- und Stichwaffen. Sie ritten betont langsam und lässig auf ihren Klapperhasen, die im Gegensatz zu ihren Reitern gepflegt waren und aussahen, als hätten sie erst kürzlich auf unfreiwillige Weise ihren Besitzer gewechselt. So gesehen passten sie damit überhaupt nicht zu dem restlichen Bild, das sich den überraschten und etwas verängstigten Bewohnern von Carrizo bot. Die Klapperhasen trugen links und rechts Satteltaschen, die den Eindruck erweckten, als wären sie mit allerlei Beute und illegal erworbenen Gütern vollgestopft. Geladene Maisgewehre, die ebenfalls an den Satteln der Nager festgemacht waren, vervollständigten die Ausrüstung der vier Desperados. Endlich erreichten die Reiter den Platz vor der Kirche und machten dort Halt. Einer von ihnen ritt ein paar Schritte weiter nach vorne und baute sich, stolz auf seinem Klapperhasen sitzend, direkt vor Padre Leon auf, der sich geräuschvoll räusperte und dann zu sprechen anhub. »Wir haben nicht oft Fremde in Carrizo. und trotzdem heißen wir alle freundlich willkommen. Doch sagen Sie mir, Senores, was führt Sie in unser abgelegenes Dorf?«
»Meine Brüder und ich haben Durst«,
knurrte der Anführer und blickte Leon scharf unter seinen federbuschigen Augenbrauen an. »So sollt ihr zu trinken haben, meine lieben Freunde«, antwortete der Priester salbungsvoll. »Pedro, mein Sohn«, rief Padre Leon quer über den Platz in Richtung Saloon, »bring den Herren hier etwas zu trinken, denn sie haben Durst.« Sogleich war eine verstohlene Bewegung im Zwielicht des Saloons wahrzunehmen. Dann kam Pedro, der örtliche Schankwirt, mit einer großen, mit Wasser gefüllten Holzkelle auf den Platz. Auf dem Weg verschüttete er dabei vor lauter Zittern eine nicht unbeträchtliche Menge des kostbaren Nass. Schließlich gelangte er aber doch halbwegs heil zum vordersten der Reiter und hielt ihm mit einem unterwürfigen »Senor« die Kelle unter den Schnabel. Der Anführer nahm Pedro die ihm dargereichte Kelle aus der Schwinge, roch misstrauisch an ihrem Inhalt, kostete einen kleinen Schluck, prustete und hustete und schleuderte dann am Ende angewidert das hölzerne Gefäß in den Straßenstaub.
»Wasser«, spuckte der Reiter verächtlich in Richtung Pedro aus. »Das ist etwas für euch elende Bande von Hungerleidern oder die Klapperhasen, aber nicht für meine Brüder und mich. Bring uns was Schärferes, bring uns Tequila, aber ein bisschen rapido, wenn ich bitten darf.«
»Senor, wir haben keinen Tequila«, sagte Pedro mit einem verschlagenen, zugleich ängstlichen Seitenblick auf Padre Leon. Dieser beeilte sich, in belehrendem Ton hinzuzufügen: Meine Herren Reisende, wir sind überaus stolz, behaupten zu dürfen, dass wir das einzige Dorf zwischen hier und Mexiko sind, das den Teufel Alkohol mit Stumpf und Stiel ausgerottet hat. Sie müssen also, so leid es mir tut, mit unserem hervorragenden Quellwasser vorlieb nehmen.« Während er dies sprach, ignorierte er großzügig vereinzeltes Murren aus den Reihen seiner Hühnlein über die örtliche Alkoholregelung, nahm sich aber insgeheim vor, diesen Missstand auf die Liste seiner nächsten Sonntagspredigt zu setzen.
»So, so, ausgerottet. Wollen wir doch mal sehen, wer hier gleich ausgerottet wird. Habt ihr überhaupt die leiseste Ahnung, wen ihr hier vor euch habt?« krähte der Anführer, fuchsteufelswild geworden. Dann zog er mit einer blitzschnellen, kaum sichtbaren Bewegung seinen Bohnenrevolver und schoss zweimal laut ploppend in die Luft. »Nicht? Dann will ich es euch sagen. Die unfreundlich blickenden Gentlemen hinter mir sind Bill, Bob und Joe. Und ich bin John Rooster. Gemeinsam sind wir als die Four Roosters bekannt. Na, geht euch unterbelichtetem Federvieh jetzt ein Licht auf?« Die Menge erstarrte.
Die Four Roosters waren die berüchtigste Gangsterbande im weiten Umkreis. Auf ihr Konto gingen unzählige Überfälle auf Banken und Postkutschen, die heimtückische Entführung junger, unschuldiger Hühnerladies samt Erpressung von Lösegeld sowie jede Menge Zechprellereien in den Saloons der Umgebung, wilde Schießereien, Diebstähle von Klapperhasen und allerlei anderen beweglichen Gütern. Die vier Brüder versetzten jeden, der mit ihnen zu tun hatte, in Angst und Schrecken, und in 17 Staaten waren hohe Kopfgelder auf die Ergreifung der Pistoleros tot oder lebendig ausgesetzt. Manch vorwitziger Sheriff, der sich in sein übergeschnapptes Hühnerhirn gesetzt hatte, die Four Roosters zu schnappen, hatte seinen Wagemut teuer bezahlen müssen. Und nun waren Bill, Joe, Bob und John Rooster in Carrizo eingefallen. Das roch ganz gewaltig nach Ärger. Und so sah es offenbar auch Padre Leon, der sich jedoch den Schreck nicht anmerken ließ und mit fester Stimme sprach:
»Meine Herren Rooster! Wir leben hier seit Generationen am Rande der Sierra Chica als arme Campesinos von unserer Flügelarbeit. Was also wollen Sie von uns, wo es hier doch nichts zu holen gibt?«
»Ach ja, ihr habt nichts«, sagte John mit einem sehr bedrohlichen Unterton. »Da lachen ja die Hühner. Los, rückt eure Wertgegenstände und euer Gold heraus, und wenn wir zufrieden sind, ziehen wir vielleicht ab, ohne euer elendes Kaff in Brand zu stecken.«
»Was für Gold, was für Wertsachen, Senor Rooster. Sie sehen doch, wie mittellos wir sind. Wir haben nicht einen lumpigen Peso in unseren Taschen«, antwortete der Priester beschwörend.
»Schnabel halten«, fuhr John Rooster dazwischen. »Was ist denn das für ein Ei um deinen Hals? Das sieht mir ganz nach Silber aus. Her damit!«
»Senor, das kann ich euch nicht geben. Das ist ein heiliger Gegenstand. Dieses Ei darf nur ein Padre tragen, und ich bin ein Padre«, entgegnete Leon furchtlos.
»Das werden wir ja sehen.« Der Ganove wandte sich seinen Brüdern zu und befahl ihnen: »Schnappt euch den Vogel und rupft ihn ordentlich.«
Das ließen sich Bill, Joe und Bob nicht zweimal sagen. Sofort saßen sie von ihren Klapperhasen ab und gingen breitbeinig den Kampf voraus auf den verdutzten Padre Leon zu.
In diesem Augenblick stürzte ein Küken unter dem Rock seiner Mutterglucke hervor, fuchtelte dabei wild mit einem aus einem Stück Holz geschnitzten Spielzeugrevolver und nahm hin und her hüpfend vor dem Gangsterboss Aufstellung auf. »Peng, peng«, fiepste das Küken, »haut ab, ihr blöden Ganoven, sonst schieß euch alle tot. Peng, peng, wartet nur, wenn El Pollo nach Hause kommt, dann macht er euch fertig. El Pollo ist der Größte. Peng, peng, peng.«
»Aha, El Pollo also, wie interessant.« »Überaus interessant«, antwortete John mit einem leichten, ins sadistisch gehende Lächeln. »Mein Kleiner, ich zeige dir mal, was ich mit deinem großen El Pollo mache, wenn ich ihm begegne.«
Wieder hob er seinen Bohnenrevolver, zielte lässig und setzte dem Küken ein paar blaue Bohnen vor die nackten Krallen. Das Kleine piepste kreischend auf, ließ seine Spielzeugpistole auf der Stelle fallen und rannte, so schnell es konnte, wieder unter den schützenden Rock seiner Mutter zurück. Die drei anderen Brüder hatten kurz innegehalten. John erhob sich aus seinem Sattel, so dass ihn jedes Huhn auf dem Campo sehen konnte, warf einen nichts Gutes verheißenden Blick auf die angstvoll zusammengedrängte Menge und begann mit lauter Stimme zu sprechen.
»Und nun hört mir mal genau zu. Wir machen jetzt Folgendes. Als Erstes werden wir dem vorlauten Padre da rupfen, damit ihr seht, dass wir es ernst meinen. Damit wollen wir es für dieses Mal gut sein lassen, aber freut euch nicht zu früh. Zum nächsten Hühnermond kommen wir zurück. Dann liefert ihr uns euren ganzen Besitz aus. Und das ist noch nicht alles. Ich kenne El Pollo, den alten Trunkenbold, gut, sehr gut sogar. Wenn ich mich recht erinnere, hat er einmal im Vollrausch erzählt, dass er aus diesem elenden Drecknest hier stammt. Und ich habe mit dem Mistkerl noch ein, zwei Hühnchen zu rupfen. Wenn wir also demnächst wiederkommen, werdet ihr uns auch noch El Pollo geben, da wir sonst das ganze Dorf niederbrennen.«
Nach dieser kurzen, aber wirkungsvollen Ansprache beugte er sich zu seinen wartenden Brüdern vor und sagte in bedrohlichem Tonfall,
»Und jetzt bringt mir das verdammte Ei und die Schwanzfedern von unserem kleinen Priester hier.«
Mit diesen Worten stürzten sich Bill, Bob und Joe auf Padre Leon. Dieser wehrte sich nach Leibeskräften, trat und schlug wild gackernd um sich, doch gegen die drei Rooster-Brüder hatte er keine Chance. Und so hatten sie ihn alsbald überwältigt. Als sich der aufgewirbelte Staub verzogen hatte, lag der arme Padre ziemlich zerrupft auf der Straße. Die Roosters hatten ihm während des heftigen, aber kurzen Kampfes die Federn ausgerissen, die sie sich nun triumphierend an ihre Hüte steckten. Bill gab John dümmlich grinsend ebenfalls eine der Schwanzfedern des Priesters und überdies das silberne Ei. Der Älteste hängte sich fies lachend das Schmuckstück um den Hals, deutete darauf und sagte zu Leon, der sich mühsam aus dem Staub erhob, und allen anderen Hühnern auf dem Platz,
»Das war nur die Anzahlung. Bald sehen wir uns wieder. Los, Jungs, wir verschwinden. Adios!«
Die drei Brüder kletterten in die Sättel ihrer Klapperhasen, dann wendeten die Four Roosters ihre Reittiere und toppelten donnernd in einer Staubwolke aus Carrizo heraus und zurück in den Glutofen der Sierra Chica. Im nächsten Kapitel möchte ich den zuvor erwähnten El Pollo vorstellen. El Pollo. El Pollo war eine Gestalt von sagenhaftem Ruf. Wenn man den aberwitzigen Erzählungen, die rund um die Sierra Chica kursierten, Glauben schenken durfte, war El Pollo mindestens doppelt so groß wie ein normaler Hahn. Er hatte pechschwarzes, in der Sonne blaugrün glänzendes Gefieder. Ein kolossaler feuerroter Kamm mit einem Durchschussloch zierte sein mächtiges Haupt. El Pollo hatte stechend schwarze Augen und den spitzesten Schnabel ringsum. Er war stets in einen schwarzen Poncho gekleidet und hatte einen gewaltigen, mit Silberfäden durchwirkten Sombrero der gleichen Farbe auf dem Kopf. Zudem sah man ihn nie ohne seine Gesichtsmaske. Um die Hüfte trug er einen breiten Patronengurt mit einer silberglänzenden, riesigen Gürtelschnalle, in die sein Porträt ziseliert war. Links und rechts hingen in ledernen, mit goldenen Nieten verzierten Holstern herrlich gearbeitete Bohnenrevolver, die stets gut geölt und schussbereit waren. Lederne Reitstiefel mit polierten Sporen komplettierten das Bild, das sich dem Betrachter von El Pollo bot. Nicht minder spektakulär war sein Reittier. Es handelte sich dabei um einen nachtschwarzen, großgewachsenen Klapperhasen von edlem Blute, der über die längsten und schärfsten Ohren in der ganzen Sierra verfügte. Das Tier konnte so unglaublich schnell hoppeln, dass El Pollo theoretisch in der Lage war, auf der Flucht jeden Verfolger abzuhängen, was jedoch nie geschah, da er nicht floh, sondern sich furchtlos allen Gefechten stellte. Der Hase hatte strahlend weiße, hervorragend gepflegte Zähne, mit denen er rund um die Uhr klapperte. Der Sattel samt Taschen- und Zaumzeug bestand aus feinstem Leder, in welches die Geschichte des Heldenmutes von El Pollo in aufwendigen Bildern geprägt war. Dass El Pollo unbestätigten Gerüchten zufolge neben den vorgenannten Eigenschaften angeblich auch noch über unermessliche Reichtümer jenseits aller Vorstellungskraft verfügte, seit er auf verschlungenen Faden an eine Karte gelangt war, die den Weg zu einem vergessenen spanischen Münzschatz mitten in der Sierra Chica wies, soll in diesem Zusammenhang nur in einem Nebensatz Erwähnung finden. Es ranken sich unzählige Mythen und Legenden um seine glorreichen Taten. Er zog zum Beispiel seine Waffen so schnell, dass er aus dem einen Revolver eine Bohne abfeuern und diese mit der Bohne des anderen Revolvers aus der Luft abschießen konnte. El Pollo hatte eine große Anzahl gefährlicher Ganoven und durchgedrehter Halunken zur Strecke gebracht und den Schwingen des Gesetzes überantwortet. Einmal erledigte er eine Bande Hühnerhabichte, bekannt und gefürchtet unter dem Namen Los Azores, mit bloßen Flügeln, als sie aus heiterem Himmel über ein friedliches Dorf herfielen, um es auszuplündern. El Pollo saß gerade in der örtlichen Taverne und wollte dort in aller Gemütsruhe den berühmten, landauf, landab gepriesenen lokalen Tequila verkosten, als einer der Los Azores hereingestiefelt kam und mit einem gezielten Schuss aus seinem Bohnenrevolver den irdenen Trinkbecher des unverzagten Helden in dem Moment zerschmetterte, als er gerade zum Trinken ansetzen wollte. Daraufhin wurde El Pollo wirklich ungemütlich. Er ärgerte sich dabei weniger über den zerstörten Becher, sondern vielmehr darüber, dass der kostbare Tequila seinen frisch gewaschenen und sorgsam gebügelten Poncho verkleckerte. Um es kurz zu machen. Die Habichte waren nach El Pollos Intervention so demoralisiert, dass sie auf der Stelle beschlossen, in ein Kloster einzutreten und fortan nur noch gute und gemeinnützige Taten zu vollbringen. Ein anderes Mal geriet El Pollo an einen wirklich üblen Gegner. Er ritt gerade gemütlich durch einen felsigen Ausläufer der Sierra Chica, als nicht allzu weit entfernt der ploppende Knall eines Bohnenrevolvers zu hören war. Die Bohne durchschlug El Pollos Sombrero und seinen Kamm und blieb in der Krempe seines Hutes liegen. Der Held sprang reaktionsschnell aus dem Sattel seines Klapperhasen und suchte hinter einem Felsen Deckung. Dort untersuchte er das Projektil, das ihn getroffen hatte. Es war eine gefleckte Feuerbohne, in die zwei Teufelshörner eingeritzt waren. Das Markenzeichen von El Diablo, dem übelsten und hinterlistigsten Desperado in der gesamten Sierra Chica. El Pollo überlegte nicht lange, dann rief er in die Richtung, in der sein Widersacher vermutete: »Buenos dias, El Diablo, war das alles? Schick mir noch ein paar Bohnen hinüber, damit ich mir zum Abendessen ein richtig scharfes Chili kochen kann.« Nach einem kurzen Moment kam die Antwort: »El Pollo, alter Sportsfreund! Als ob du ein brauchbares Chili kochen könntest. Ich wette mit dir, dass ich das schärfste Chili der Welt zubereite.« »Mach dich nicht lächerlich, Diablo. Komm nur rüber. Dein Chili wird dir wie eine milde Frühlingsbrise vorkommen, wenn du erst einmal meines gekostet hast. Ich rühre dir ein Chili zusammen, das dir dein Hühnerhirn in kleinen Stückchen aus dem Schädel bläst.« »Das will ich sehen«, ließ sich El Diablo vernehmen. »Wie wäre es mit einem Wettkochen? Jeder von uns kocht sein Chili und lässt den anderen kosten. Gewonnen hat derjenige, dessen Chili schärfer ist. Abgemacht? Abgemacht!« Vorsichtig erhoben sich die beiden Streithähne nun aus ihrer Deckung und gingen aufeinander zu. Schnell waren die Regularien des Kochwettbewerbs vereinbart und schon bald brannten zwei kleine Lagerfeuer, auf denen die Gegner in jeweils einem Topf ihr Chili zubereiteten. Einen Moment zweifelte El Pollo daran, ob er den Wettstreit gewinnen könnte, denn El Diablo entrollte eine Decke, die eine Kollektion nie zuvor gesehener Chilischoten von so exorbitanter Schärfe enthielt, dass man allein schon von deren Anblick unkontrolliert zu schwitzen begann. Doch El Pollo schwor auf seine geheime Zutat. Vor Jahren hatte ihm ein Indio-Huhn, das er etwas besser kannte und dem er einst sehr verbunden war, auf dem Sterbebett von der mexikanischen Gewürzspinne erzählt. Einem geheimnisvollen und höchst seltenen Tier, das getrocknet und gerieben so scharf war, dass man davon nur winzigste Mengen, gerade mal ein paar Körnlein, in das Chili streuen durfte. Im Laufe der Zeit jedoch hatte sich El Pollo an das Gewürz gewöhnt und konnte so abgehärtet immer größere Mengen davon unbeschadet vertragen. El Diablo beobachtete amüsiert El Pollos Bemühungen, ein ordentliches Chili zusammenzurühren. Normale Schoten, wie man sie auf jedem Markt rund um die Sierra erstehen konnte, herkömmliche Bohnen, was daran sollte scharf sein? Doch in einem Moment, als Diablo gerade nicht hinsah, streute El Pollo eine ordentliche Menge von dem Gewürzspinnenpulver, das er stets in einem kleinen Beutel an seinem Gürtel trug, in sein Chili, rührte um und kostete. Perfekt. Der Eintopf war fertig. Auch das Gericht des Gegners brodelte in seinem Topf vor sich hin und verbreitete ein köstliches Aroma. Nun ging es ans Kosten. El Pollo machte den Anfang. Er schöpfte sich einen ordentlichen Schlag von El Diablos Gebräu in seinen Napf und begann zu essen. Gar nicht mal so schlecht. Von angenehm vollem Geschmack, mit ein bisschen Pfiff und einer süßlich-fruchtigen Note, aber insgesamt von mangelnder Schärfe. Natürlich war das Chili, das El Diablo gekocht hatte, in Wirklichkeit höllisch scharf. So scharf, dass man für dessen Zubereitung normalerweise einen Waffenschein gebraucht hätte. Doch dank seiner Gewürzspinnenkur war El Pollo Pikanteres gewöhnt. Um den Gegner nicht bloßzustellen, tat er aber zumindest so, als wäre Diablos Chili ganz mächtig scharf und lobte es gebührend. Nun war El Diablo an der Reihe. Siegessicher steckte er seinen Holzlöffel bis zum Rande gefüllt mit El Pollos Spezialchili in den Schnabel und schluckte. In derselben Sekunde schoss unvermittelt ein wahrer Sturzbach von Tränen aus El Diablos Augen, während kochendes Blut in seinen kapitalen Kamm schoss. Er japste verzweifelt nach Luft und versuchte heiser um Hilfe zu gackern. Der Schweiß lief ihm in Strömen aus den Federn, die an seiner Halskrause büschelweise auszufallen begannen. Er sprang auf und hüpfte wie ein Wilder um das Camp, während er mit heraushängender Zunge beängstigend hyperventilierte. Er kam flatternd auf El Pollo zu und konnte gerade noch ein feuriges oder besser gesagt verbranntes »Caramba« keuchen, ehe er das Bewusstsein verlor. Als El Diablo Stunden später wieder zu sich kam, musste er neidlos anerkennen, dass El Pollo der Sieger war. Die beiden wurden gute Freunde, doch ein würziges von El Pollo gekochtes Spinnenchili rührte El Diablo nie wieder an. Dankeschön.
Hier ist Radio Vips, die Lesebühne. Heute mit Martin Gehring und einem Hühnerwestern. Und auch zur Musik bleiben wir weiter im Wilden Westen. Johnny Cash mit Ring of Fire. Hier ist Radio Vips, die Lesebühne. Nein, der Kantristor ist nicht in die Verlängerung gegangen, aber wir befinden uns heute mitten im Wilden Westen. Martin Gehring, der Autor von dem Hühnerwestern El Pollo, liest uns aus seinem Büchlein, nachdem er letzten Sonntag erst den Buchpreis der Essener Buchpresse verliehen bekommen hat. Wir stecken gerade mitten in der Vorstellung vom El Pollo. Und ich vermute mal, dass wir jetzt das eine oder andere Erlebnis von El Pollo noch hören werden, wie er seine Probleme im Wilden Westen löst. Ich freue mich drauf.
Dankeschön. Ich versuche jetzt mal kurz zu erzählen, wie es weitergeht, ohne irgendwas zu verraten. Sancho, den wir am Anfang schon kennengelernt haben, der Wächter, erklärt sich freiwillig bereit, loszuziehen und El Pollo zu finden. Unterwegs trifft er auf einen Erfinder, Monsieur Coq au Vin, ein Franzose, den es in Wilden Westen verschlagen hat. Und gemeinsam erreichen sie einen Ort namens San Fernando und dort erfährt Sancho ein bisschen was über seine Bestimmung. Was er da erfährt, werde ich nicht verraten. Er kehrt jedenfalls auch wieder in sein Dorf zurück und dort findet sich dann auch El Pollo. Wie das zustande kommt, werde ich nicht verraten. El Pollo ist auf jeden Fall da und ich setze jetzt an der Stelle ein, wo die Four Roosters zurückkommen. Das Kapitel heißt »Sie kommen«. Am frühen Nachmittag desselben Tages saß El Pollo zusammen mit Pedro in dessen Saloon und erzählte ihnen von seinem Gespräch mit dem Padre. Enrico beobachtete währenddessen durch den Eingang des Lokals die Kirche. Nichts rührte sich. Ebenso lag der ganze Vorplatz wie ausgestorben da. Padre Leon hatte sich im Gotteshaus verschanzt, um das Geld und die Wertsachen der Dorfbewohner zu beschützen. So hatte er es jedenfalls behauptet. El Pollo bat Pedro, den rückwärtigen Ausgang des Saloons zu öffnen und die Türe offen zu halten, damit er möglichst schnell aus dem Gebäude entkommen konnte.
Jorge und ein paar andere Hähne gingen im Dorf von Hintertür zu Hintertür und schafften die Glucken mitsamt ihren Küken aus den Häusern und zum Hinterausgang der Kirche, um dort sicherzustellen, dass der Padre Leon brav in seinem Gotteshaus blieb. El Pollo hatte ihnen eingeschärft, dass alles so lautlos wie möglich vonstatten gehen sollte, damit der Priester nicht davon nichts mitbekam. Endlich betrat Jorge den Salon durch die Hintertür, um zu melden, dass die restlichen Bewohner Carrizos an Ort und Stelle waren und darauf achteten, dass keine Maus die Kirche verlassen konnte. Nervös trat El Pollo zu Enrico und spähte in die andere Richtung. Er hoffte, dass Monsieur Coq au Vin und Esmeralda rechtzeitig eintreffen würden, doch darauf konnte er sich jetzt nicht verlassen. Also setzte er sich wieder an den Tisch zu seinem besten Freund Pedro. Er hatte gerade Platz genommen, als von draußen das schrille Krächzen von Paco, der gerade die Wache hatte, ertönte. Paco, ein hagerer, schmutzig weißer Gockel mit einem verschlissenen Poncho, kam die Straße hinauf, zum Platz gerast und krähte aus Leibeskräften: »Sie kommen! Sie kommen! Die Banditen kommen!« Dann blieb er stehen, sah sich kurz um und kam in den Salon gerannt, wo er sich außer Atem auf einen klapprigen Stuhl fallen ließ. »Sie kommen! Ich habe sie gesehen! In ein paar Minuten sind die Four Roosters da!« »Immer mit der Ruhe«, sagte El Pollo und schob ihm einen Becher Wasser über den Tisch. »Trink erst mal einen Schluck.« Paco nippte an den Becher, verzog das Gesicht und meinte säuerlich: »Ein doppelter Tequila wäre mir auf den Schreck aber lieber.« »Nichts da«, mahnte El Pollo mit einem strengen Blick, der nicht nur Paco, sondern der gesamten Versammlung galt. »Heute müssen wir nüchtern bleiben. Feiern können wir erst, wenn die Bande erledigt ist.« »Falls wir sie erledigen«, maulte Paco und trank seinen Becher Wasser in einem Zug aus. »Das weiß der große Gockel allein. Hoffen wir das Beste.« El Pollo sah sich in der Runde um und sagte: »Also, Amigos, dann wollen wir mal. Pedro, hast du die Flasche?« Dieser hob die steinerne Flasche und klopfte sie zur Bestätigung zweimal leicht an seinen Kopf. »Enrico, die Stricke?« Dieser nickte und deutete mit einer lässigen Flügelbewegung auf einen Haufen gedrehter Seile. »Kellerloch? Ist so gut wie offen«, hörte man Jorge hinter der Theke rufen. Kurz darauf vernahm man das Quietschen zweier schlecht geölter Türflügel, die das Kellerloch verschlossen. El Pollo nahm seine eigene Tonflasche vom Tisch und begab sich dann an den Eingang des Saloons. Er spähte hinaus und sah, wie die Four Roosters nebeneinander die Straße hinaufritten. Mitten auf dem Platz machten sie Halt. Bis auf das Zähneklappern der Hasen war es so ruhig, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Dann richtete sich John Rooster in seinem Sattel auf und rief: »El Pollo, komm aus deinem Versteck, damit wir dich fertig machen können.« Nichts rührte sich. »El Pollo, ich sage es nicht noch einmal, komm sofort raus, wenn du dich traust.« Stille. »So ein feiges Huhn«, sagte John fies lachend und Grimassen ziehend zu seinen Brüdern, die gackernd in sein Gelächter einstimmten. Dann brachte er sie mit einer Geste zum Schweigen und wurde wieder ernst. »Also gut, El Pollo, wenn du nicht freiwillig auf die Straße kommst, räuchern wir dich einfach aus.« Dabei wies er auf seinen Bruder Joe, der eine brennende Fackel in seinen Flügeln hielt. »Ich zähle jetzt bis drei«, rief John. »Wenn du bis dahin nicht vor mir stehst, fackelt mein Bruder hier euer elendes Carrizo bis auf die Grundmauern ab. Also, ich fange jetzt an. Eins!« El Pollo umklammerte die Flasche fester und machte sich für seinen Auftritt bereit. »Zwei!« »Es geht los«, flüsterte El Pollo seinen Kollegen zu. »Und die letzte Zahl heißt drei.« Das war das Signal für El Pollo, der einen Betrunkenen mimend aus dem Salon getorkelt kam. Er stolperte dabei schwer über die Schwelle, richtete sich mühsam und unter viel Gefluche wieder auf. Dann wankte er hinaus auf den Campo. Als er die Four Roosters erblickte, lallte er mit schwerer Stimme: »Hola, Amigos! Habt ihr auch so einen scheiß Durst wie ich? Hier habe ich was für euch. Heiliges Huhn, bin ich besoffen!« Er holte aus und schleuderte den vier Brüdern seine Flasche entgegen, die knapp vor ihnen auf dem ungepflasterten Boden fiel und dort ausrollte. »Und jetzt macht euer Gebet, ihr Vorloser, oder wer ihr sonst sein mögt, mir doch egal.« Er nestelte seinen Bohnenrevolver aus dem Gürtel und schoss grob in die Richtung der Ganoven. Natürlich gingen die Bohnen daneben, denn El Pollo wurde vom Rückstoß der Revolver aus den Stiefeln gerissen und landete unsanft in einer aufwirbelnden Staubwolke auf seinem Bürzel. John und seine Brüder betrachteten fasziniert das Schauspiel, das sich ihnen darbot. Dann zogen sie wie ein Hahn ihre Revolver und öffneten das Feuer auf El Pollo. Dieser sprang blitzschnell auf und rannte, dem Kreuzfeuer der blauen Bohnen ausweichend, zurück in den Saloon, durch den Schankraum hindurch und zur Hintertüre wieder hinaus.
»Was zum Teufel war denn das?«
fragte der verdutzte John seine Brüder. Dann wandte er sich an Bill.
»Geh da rein und hol den Suffkopf raus, damit wir ihm den Rest geben und endlich Feierabend machen können.«
»Geht klar, John«,
sagte Bill mit dem ihm eigenen dämlichen Grinsen, stieg von seinem Klapperhasen und ging breitbeinig und mit gezogenen Revolvern zum Saloon. Als er aus dem hellen Tageslicht in den dunklen Gastraum trat, empfing ihn dort Pedro und zog ihm mit aller Kraft die kompakte Steingutflasche über den dummen Schädel. Mit einem überraschten »Hoppala« ging Bill, immer noch grinsend, zu Boden und verlor sein Bewusstsein. Sofort stürzte sich Enrico auf den Halunken und verschnürte ihn mit den bereitgelegten Stricken zu einem handlichen Paket, nicht ohne zu vergessen, ihm auch den Schnabel zuzubinden, damit er keinen Alarm schlagen konnte, wenn er wieder zu sich kam. Als Enrico fertig war, schleiften Jorge und Paco den gefesselten und besinnungslosen Bill hinter die Theke und warfen ihn ins Kellerloch. »Viel Spaß bei den Cucarachas, amigo«, rief ihm Pedro lachend hinterher, schlug die beiden Deckel zu Bills neuer Unterkunft zu und schloss ab. Als alle bis auf Enrico den Saloon durch den Hintereingang verlassen hatten, zog Pedro sein Hemd und die Hose aus, schlüpfte, wie in diesem Augenblick die meisten Gockel des Dorfes, in den schwarzen Trauerponcho, dem ihm seine Frau herausgesucht hatte, setzte sich den ebenfalls schwarzen Sombrero, den er ebenfalls sonst nur zur Beerdigung trug, auf seinen Kopf und bereitete sich auf den nächsten Akt vor. Los Pollos. Die drei verbliebenen Rooster-Brüder hockten draußen auf dem Platz im Sattel ihrer Klapperhasen und wurden langsam unruhig. Wo blieb Bill? Klar, dass er nicht zu den hellsten Lichtern auf dem Hühnerhof gehörte, war ihm natürlich voll und ganz bewusst. Doch einen sturzbetrunkenen Hahn, auch wenn er El Pollo hieß, aus einem verlassenen Saloon zu holen, sollte auch die beschränkten Fähigkeiten von Bill nicht überfordern. Doch Bill kam nicht zurück. Schließlich wurde es John zu bunt und er rief:
»Hey, Bill, du komplett verblödete Trottellumme, willst du in dem Saloon übernachten? Schnaps wirst du da drin nicht finden. Wir sind hier in einem gottverdammten Abstinenzlerkaff.«
Keine Antwort.
»Mist, da ist was schiefgegangen«,
murmelte Joe, der immer noch die brennende Fackel bei sich hatte.
»Verdammt, ja. Sieht ganz danach aus, als hätte es Bill wieder einmal verbockt«, antwortete John.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Bob.
»Weiter nach Plan«, sagte der Anführer. »Wir schnappen uns El Pollo, machen ihn platt und holen uns das Geld aus der Kirche. Selbst zu dritt sind wir dieser feigen Hühnerbande immer noch haushoch überlegen. Jungs, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen.«
Dann rief er so laut, dass man es auf dem ganzen Platz hören konnte.
»Hey, El Pollo, du hast es nicht anders gewollt. Heute gibt es Brathähnchen.«
Dann wandte er sich an Joe.
»Los, hermano, fackel diesen vergammelten Saloon ab. Jetzt wollen wir einmal sehen, wer hier den längeren Atem hat.«
Joe ritt auf seinem Klapperhasen näher an den Saloon, holte aus und wollte schon die brennende Fackel durch den Eingang werfen, als El Pollo mit gezogenem Revolver heraustrat und rief:
»Hey, John, wir haben Bill in unserer Gewalt. Wollt ihr mit uns verhandeln?«
Padre Leon wurde unter seinem Kamm bleich, als er sich ansehen musste, was sich draußen auf dem Platz abspielte. Er hatte das ganze bisherige Spektakel durch ein schmales, unauffälliges Kirchenfenster neben dem Hauptportal beobachtet. Die Four Roosters waren dabei, das ganze Unternehmen mit Pauken, Trompeten und überdies höchst amateurhaft in den Staub des Campo zu setzen, wenn es so weiterging. Zu Füßen des Priesters lagen sein Reisegepäck und der Anteil an der Beute, den er sich zuvor heimlich schon abgezweigt hatte. Sein Klapperhase war an der Hintertür der Kirche festgemacht. Wenn die ganze Sache aus dem Ruder lief, konnte sich Leon immer noch unauffällig aus dem Staub machen. Hatte er sich womöglich von Sancho täuschen lassen? Langsam beschlich ihn das unangenehme Gefühl, dass er diesen albernen Gockel in seinem lächerlichen El Pollo-Kostüm unterschätzt hatte. Doch noch war nichts verloren, und so war der Padre sich sicher, konnten die dummen Hühner von Carrizo samt ihrer stümperhaften El Pollo-Imitation nichts gegen drei entschlossene Banditen ausrichten. Doch schon die nächsten Minuten sollten dem Priester vor Augen führen, wie gewaltig er im Irrtum war, denn nun geschah Folgendes. Joe, der gerade die Fackel in den Saloon werfen wollte, um ihn niederzubrennen, zögerte einen Augenblick, als er plötzlich El Pollo in der Türe stehen und eine Waffe auf sich gerichtet sah, senkte dann den Flügel und sah sich hilfesuchend nach John um.
Schmeiß endlich die verdammte Fackel da rein!« krähte John. »Oder soll ich es für dich machen?«
»Aber John, da steht jemand, ich kann doch nicht.«
»Na und? Das ist El Pollo. So haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.«
Joe holte erneut aus, doch diesmal hielt ihn eine Stimme hinter den Brüdern ab.
»Jungs, wollt ihr das wirklich machen? Bill ist da drin.«
John blickte sich um und sah El Pollo, der gerade aus einem Eingang trat. Dann ging die Tür einer weiteren Hütte auf, El Pollo kam heraus und sagte,
»Ihr wollt doch Bill nicht verlieren. Er ist im Saloon. Es wäre besser für euch zu verhandeln.«
Die Brüder blickten sich verwirrt um und sahen, dass immer mehr El Pollos auf dem Platz erschienen. Alle hatten ihre Waffen gezogen und richteten sie auf John, Joe und Bob. Joe wendete seinen Klapperhasen und wollte die paar Schritte zu seinen Brüdern zurückreiten, als neben den gut und gerne 20 El Pollos, die sich mittlerweile an den Rändern des Campo eingefunden hatten, ein weiterer El Pollo erschien. Er sah fast genauso aus wie die anderen, nur mit dem Unterschied, dass dieser Hahn der echte El Pollo war. Er wandte sich an John und rief ihm zu,
»Sofort stehen bleiben und die Fackel fallen lassen, sonst knallt es. In diesem Moment sind ein knappes Dutzend Bohnenrevolver mit gefüllten Magazinen auf dich gerichtet. Eine falsche Bewegung und ich gebe den Feuerbefehl.«
Joe ließ die Fackel auf der Stelle fallen und blieb bewegungslos auf seinem Klapperhasen sitzen. Währenddessen berieten sich John und Bob über ihre Situation. Sie waren mehr oder weniger von einer Horde El Pollos eingekreist. Umkehren und aus Carrizo flüchten konnten sie nicht, denn der Weg war versperrt. Joe saß mächtig in der Patsche. Der geringste Mucks von ihm und Los Pollos würden das Feuer eröffnen.
»Jetzt stecken wir aber ganz schön in der Klemme«, sagte Bob überflüssigerweise zu John. Dieser antwortete, »Verdammt, halt den Schnabel und denk schon nach, wie wir hier rauskommen.
Wenn wir einfach wenden und abhauen?«
»Keine Chance. An den Krähen hier kommen wir nicht vorbei. Die knallen uns gnadenlos ab und wir müssten Joe zurücklassen.«
»Stimmt«, sagte Bob, während er sich umblickte und ihre Chancen abwog. »Vielleicht können wir etwas Zeit gewinnen.«
»Und wie stellst du dir das vor? Sollen wir uns hinstellen und um eine Auszeit bitten?« antwortete John höhnisch.
»Siehst du das Haus da hinten? Die Tür steht offen. Kein El Pollo davor. Wenn wir es dahin schaffen...« Bob wies mit einer knappen und unauffälligen Drehung seines Kopfes auf ein halb zerfallenes Lehmgebäude schräg gegenüber des Saloons.
»So ein Dreck. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig«, meinte John mit einem skeptischen Blick auf die Ruine.
»Wir könnten uns dort erst einmal verschanzen und die Dunkelheit abwarten. Dann sehen wir weiter.«
»Okay, dann machen wir das so«, sagte John entschlossen und schätzte den Weg, den sie hinter sich bringen mussten. »Joe wird wohl selber schauen müssen, wie er klarkommt. Mit etwas Glück könnte er es aber auch schaffen. Also, auf mein Kommando.«
Die als El Pollo verkleideten Gockel des Dorfes rückten den beiden Brüdern immer bedrohlicher auf ihr Gefieder. Es war keine Zeit mehr zu verlieren, deshalb begann John leise rückwärts zu zählen.
»3, 2, 1, los!«
Auf Johns Kommando hin gaben sie gleichzeitig ihren Klapperhasen die Sporen und toppelten, schneller als die El Pollos, die Los Pollos reagieren konnten, quer über den Campo. Als sie das baufällige Haus passierten, ließen sich John und Bob Rooster akrobatisch aus den Sattel ihrer Reittiere fallen, rollten sich am Boden ab, dass der Staub nur so aufwirbelten, drangen mit fliegenden Federn in das leerstehende Gebäude ein und schlugen von innen die Türe zu. Eine Sekunde später hörte man das Klirren von Fensterscheiben, die von den Brüdern mit den Kolben ihrer Revolver eingeschlagen wurden, um freies Schussfeld zu bekommen. El Pollo konnte sein Glück kaum fassen, als er sah, welches Haus die beiden Brüder als Versteck gewählt hatten, nämlich sein eigenes. Obwohl er sich früher immer darüber geärgert hatte, dass das Gebäude über keinen Hinterausgang verfügte, war er nun über diesen Umstand mehr als froh. Wenn John und Bob das Gebäude verlassen wollten, mussten sie wohl oder übel vorne hinaus und landeten damit direkt auf El Pollos Präsentierteller. Joe, der in der Zwischenzeit das ganze Schauspiel mit ungläubigem Blick beobachtet hatte, wollte nun instinktiv hinter seinen Brüdern herreiten, um sich ebenfalls in dem Haus in Sicherheit zu bringen. Doch ehe es soweit kam und er überhaupt nach den Zügeln seines Hasen greifen konnte, wurde er von einem halben Dutzend schleunigst herbeigeeilter El Pollos von seinem Sattel gerissen und unter großem Gegacker und Gezeter an seinem Gefieder in den Saloon gezerrt. Drinnen angekommen wurde Joe von Enrico, der die Seile schon bereit hielt, ebenfalls kunstvoll und unter Verwendung einer exklusiven Auswahl unauflösbarer Knoten gefesselt und schließlich in das Kellerloch geworfen, wo er seinem Bruder und einer Horde Kakerlaken Gesellschaft leisten durfte. Als letzter kam El Pollo in den Saloon. Er war kaum eingetreten und wollte sich gerade an den Tisch setzen, um einen Schluck Wasser zu trinken, als ihn Pedro, der sich gerade wieder umzog, zu sich rief, zum Hinterausgang deutete und augenzwinkernd sagte, »El Pollo, da hinten ist Besuch für dich. Eine Dame.«
»Danke.«
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Martin Gehring und El Pollo, einem Hühnerwestern. Diejenigen, die sich später dazugeschaltet haben, möchte ich noch einmal sagen. Martin Gehring hat den Unknown Buchpreis der Essener Buchpresse vor einer Woche verliehen bekommen, was uns als Manuela Kienz Verlag ganz, ganz besonders gefreut hat. Man hat nicht jede Woche einen Autor, dem ein Buchpreis verliehen wird. Man hat es nicht mal jedes Jahr, aber wir freuen uns immer wieder darüber. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Lesebühne. Die nächste Lesebühne wird am 8. November stattfinden, dann mit Markus Jeck, Burnout und Begegnungen heißt sein Büchlein. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Gibt es noch Fragen an Martin Gehring zu seinem Hühnerwestern aus dem Publikum? Ich schaue einfach mal hinein. Wenn nicht, würde mir spontan einfallen, ich sehe ihn auch schon blättern in seinem ersten Büchlein, Notizen aus dem Oberstübchen. Hören wir noch eine ganz kurze Notiz daraus?
Wir hören noch eine ganz kurze Notiz raus. Ich schreibe auch Lyrik und ein Teil der Lyrik, die ich schreibe, sind Limericks. Kennen Sie Limericks? Limericks sind, ich erkläre es trotzdem kurz, Limericks sind Gedichte, die einem sehr strengen Schema folgen. Und zwar funktioniert das so, ein Limerick hat immer 5 Zeilen, dabei reimen sich die ersten 2 Zeilen, die zweiten 2 Zeilen reimen sich und die 5. Zeile muss sich auf die ersten 2 Zeilen reimen. Und damit es nicht zu einfach wird, muss in der ersten Zeile des Limericks immer ein Ortsname vorkommen. Ich habe hier ein Limerick-Märchen, das heißt die Bremer Stadtmusikanten. Einen Elefanten aus Blauen traf man im Laden beim Klauen. Er sollte vor Gericht, doch das wollte er nicht. Darum ist er abgehauen. Ein Zugochse aus Wacken musste stets vor dem Pflug sich abplacken. Bald war es genug, er verschwand mit dem Zug, nicht ohne vorher zu packen. Ein Mastschwein aus Berlin hatte beim Schlachter einen Termin. Doch ein Ende im Magen wollte der Sau nicht behagen, da beschloss sie, sich zu verziehen. Ein rosa Flamingo aus Aurich fand es dort ziemlich schaurig. Er überlegte nicht groß, flog stattdessen gleich los und war darüber nicht traurig. Für den Flamingo gibt es an dieser Stelle eine Alternativstrophe, die ich dir, lieber Leser, nicht vorenthalten möchte. Ein Flamingo aus Hoyerswerda fand es öde und ziemlich leer da. Er nahm schnell sein Gepäck, flog nach dem Abendbrot weg und war zum Frühstück nicht mehr da. In einem Waldstück bei Kandern traf jedes Tier auf die anderen. Alle fühlten sich einsam, sie entschieden gemeinsam, in Zukunft zusammenzuwandern. In einer Kneipe in Pole verprassten sie den Rest ihrer Kohle. Sie beschlossen ganz schnell, wir werden schwer kriminell und besorgten sich eine Pistole. Sie knackten einen Laden in Löten, klauten Ponchos sich dort und paaren Flöten. Flamingo und Schwein packten Gitarren sich ein, dem Elefant reicht der Rüssel zum Tröten. In der Fußgängerzone von Gera spielten sie laut Guantanamera und El Condor Pasa im Bazar von Kinshasa. Ihre Geldbörsen wurden schnell schwerer. Eine Reise nach Bremen sie planten, sie besuchten dort ihre Verwandten. Es gereicht den Tieren zur Ehre, sie machten Blitzkarriere als Bremer Stadtmusikanten. Dankeschön.
Herr Gehring hat es vorhin schon angedeutet, dass er neben dem Telefonieren immer Skizzen zeichnet. Diese Zeichnungen, diese kleinen Comics, ich glaube 7x7 Zentimeter, in Plexiglas dann eingehüllt, gibt es auch zu kaufen. Schauen Sie mal auf die Seite Vereinigte Internetgalerien oder schauen Sie mal in der Galerie Stauferland in Hohenstaufen vorbei. Wir haben einige diese kleinen Comic-Zeichnungen von Martin Gehring im Angebot. Ich möchte langsam zum Schluss kommen für heute. Es gibt noch einen Musiktitel. Wir bleiben dem amerikanischen Westen treu. Neil Young, Don't Cry.